Ja, eine Parkplatzordnung oder eine Büroanordnung oder wie wir eine Kantine gestalten. Also Räume beispielsweise sind natürlich ein Ausdruck von Kultur. Die Frage, die sich immer stellt bei diesen Beobachtungen, ist es bewusst so gestaltet? Also passt das zu den Grundannahmen, die diese Organisation ausgebildet hat? Oder gibt es da vielleicht auch eine Differenz zwischen dem, wie es gelebt wird und wie es gesagt wird? Ja, das ist häufig ein großes Problem, dass das auseinanderklafft, und das erleben Menschen dann eben häufig als Dissonanz, also da passt etwas nicht zusammen. Ich mache mal ein ganz simples Beispiel, ne? Parkplatzordnung. Die Führungsetage bekommt Parkplätze, die sehr, sehr speziell sind, vielleicht auch sehr, sehr nah am Büro, und alle anderen parken woanders. Und auf der anderen Seite wird propagiert, wir haben eine unglaublich hierarchiefreie Kultur, wir leben das Miteinander, und da könnte man vielleicht sagen, okay, da passt was nicht zusammen.
Es gibt Podcasts, die versprechen, dein Leben zu verändern. Das ist nicht meiner. Grüß dich, hallo, moin moin zu Positiv Führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Für Führungskräfte mit Verantwortung für Teams, Menschen, Projekte, beziehungsweise auch mit Verantwortung für Menschen, die Teams, Projekte und Menschen führen. Kalenderweisheiten gibt's woanders. Hier kriegst du Werkzeuge aus Forschung, Praxis und Gesprächen mit Menschen, die beides können, denken und handeln. Heute zu Gast Dr. Stefanie Rohack. Ihr habt sie eingangs schon gehört. Sie ist keine klassische Parkplatz- und Kantinenforscherin, sondern als Organisationsentwicklerin begleitet sie Betriebe, Konzerne, Behörden in Veränderungsprozessen. Dazu hat sie auch geforscht und promoviert. Außerdem arbeitet sie als Coach, Trainerin, Moderatorin, Speakerin. Daher kennen wir uns, und ich habe sie im schönen Dresden besucht, im wunderschönen Dresden in ihrer Heimatstadt. Drei Dinge zu Stefanie. Sie ist selbst in Konzernen groß geworden, hat dort Führungserfahrungen auch gesammelt. Und ja, sie hat eben neben ihrer Arbeit Psychologie studiert und dann eine Dissertation abgeliefert über kulturelle Intelligenz als Hybrid zwischen unterschiedlichen Intelligenzformen, was sie eben auch überführt in Organisationskultur. Ja, und sie sagt von sich selbst, dass sie schon von Kind auf gern beobachtet und da gern ist, wo es menschelt. In diesem ersten Teil des Interviews erklärt Stefanie erstmal und klären wir miteinander, was genau bedeutet denn Organisationskultur und was nicht. Und wir klären und erklären, warum KI ein Kulturverstärker sein kann. Und wir besprechen, was es für erfolgreiche Veränderungen von oder in Organisationen braucht. Viel Spaß und Freude beim Hören. Stefanie, ich habe das Gefühl, Organisationskultur ist einer der gehyptesten Begriffe in der letzten Zeit, dem ich so begegne, und auch einer der fuzziesten. Erklär mal bitte, als promovierte Organisationspsychologin, was bitteschön ist denn Organisationskultur? Und was nicht?
Ja, das ist spannend, dass du das sagst, dass es wohl ein gehypter Begriff ist. Ich erlebe es vielmehr in Organisationen so, dass es viel mehr Mythen gibt um diese Organisationskultur. Also vielleicht fangen wir mal an, was Organisationskultur nicht nur ist. Wenn ich in Organisationen gehe, dann wird mir häufig gespiegelt, ja, Organisationskultur, das ist so die Stimmung im Team, wie wir miteinander sind und wie wir uns fühlen. Und ja, das ist es zum Teil, aber es ist eben noch viel, viel mehr. Was häufig auch ein Punkt ist, ist Leitbild. Also ja, wir haben ein Leitbild, wir haben ja unsere Werte schön plakatiert in unseren Fluren, und das ist doch Organisationskultur. Und ein weiterer Mythos, den ich tatsächlich gern entmystifizieren möchte, ist, dass viele glauben, dass Organisationskultur ein unglaublich softer Faktor ist. Also etwas, was nicht zu greifen ist, was kaum zu sehen, zu beobachten ist. Und aus meiner Sicht ist es das nicht. Es ist aus meiner Sicht in der Transformation und für Organisationen eines der härtesten Kriterien.
Hart, weil, welchen Hart. Wert hat es, ja. Organisationskultur zu beobachten, vielleicht auch zu messen, ja. zu gestalten?
Ja, ja. Also Organisationskultur, vielleicht gehen wir jetzt über zu dem Thema, was ist eigentlich Organisationskultur? Und eine schöne Metapher, die sich didaktisch sehr gut eignet, um das darzustellen, ist der Eisberg. Also stell dir vor, du hast über der Wasseroberfläche hast du einen Eisberg, den kannst du sehen. Das sind die Prozesse, das sind die Strukturen, das ist das Verhalten der Mitarbeitenden. Das ist das, was du konkret beobachten kannst, das, was Mitarbeitende teilweise auch fühlen, und das ist sehr stark bewusst. Und wie das bei einem Eisberg so ist, ist aber einiges unter der Wasseroberfläche. Das heißt also, Organisationskultur geht viel tiefer als das. Und wenn wir unter die Wasseroberfläche tauchen, dann sehen wir den größten Teil dieser Kultur, nämlich zuvorderst erst einmal beispielsweise Werte und Ziele, die teilweise sichtbar, teilweise unsichtbar sind, die teilweise bewusst sind und teilweise aber auch unbewusst. Und wenn wir noch tiefer tauchen, und das tun wir als Organisationsentwickler, dann kommen wir zu, ich nenne das gern immer, unbewussten Selbstverständlichkeiten, also Grundannahmen, die das, was nach oben hin passiert, ja, also was über der Wasseroberfläche passiert, entscheidend prägen. Was ist also Organisationskultur? Organisationskultur ist viel mehr als das, was bewusst ist, was plakatiert ist, das, worüber gesprochen wird, sondern es geht auch ganz stark darum, was unbewusst wirkt. Und was Menschen im Grunde in ihrem Verhalten, in den Prozessen, die sie gestalten, in den Strukturen, die sie entwickeln, unglaublich beeinflusst, zu einem großen Teil.
Apropos Sprache, ist Organisationskultur überhaupt sinnvollerweise ein Singularbegriff oder ein Pluralbegriff? Also gibt es eine Organisationskultur von Siemens oder gibt es eine Kultur in München, in Erlangen, in Berlin? Gibt es eine eigene Organisationskultur bei den FIBUs, bei HR? Wie siehst du das?
Immer dann, wenn Menschen gemeinsam etwas entwickeln und gestalten, sei das im Team, sei das in einer Organisation. Immer dann, wenn es gemeinsame Ziele gibt, wenn es einen Zweck gibt, also wenn sich diese Gruppe zu einem Team formt, dann entsteht Kultur in Organisationen. Ja, wir haben natürlich Kultur überall. Es gibt auch Familienkulturen. Also deine Familie hat ganz sicher eine bestimmte Kultur. Also immer dann, wenn Menschen zusammentreffen, es entsteht ein sozialer Kontext, entwickeln diese Menschen gemeinsame Grundannahmen darüber, wie sie sich an die Anforderungen von externen Rahmenbedingungen am besten anpassen. Das heißt also, selbstverständlich gibt es über bestimmte Niederlassungen oder ja, Filialen hinweg so ein, ich würde es vielleicht nennen, so ein Grundrauschen, so Grundannahmen. Das sind so Punkte, die, wo man sagt, okay, das haben wir alle gemeinsam. Das hört man dann ganz oft, so ticken wir hier bei uns. Und gleichzeitig hast du in unterschiedlichen Teams, in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Disziplinen natürlich auch oder Fachabteilungen auch unterschiedliche Ausprägungen von Kultur. Das heißt also, es gibt nicht die eine Organisationskultur, sondern es gibt bestimmte Ausprägungen von Kulturen. Man kann auch von Subkulturen beispielsweise sprechen. Also das ist ein Klassiker in der Organisation, dass man natürlich, wie du sagst, in der FIBU oder im Marketing gibt es vielleicht auch Subkulturen. Und gleichwohl ist es aber auch so, dass es nicht unbedingt nur so sein muss, dass das jetzt abteilungsbezogen ist beispielsweise, sondern die Subkultur kann sich auch entwickeln, indem Menschen auf informellen Wegen zusammenfinden und beispielsweise gemeinsames Hobby teilen in dieser Organisation.
Apropos Hobby, gibt's Orte, an denen Organisationskultur besonders gut spürbar erlebbar ist? Ich denke an Fahrstühle, ich denke an Kantinen, ich denke an Weihnachtsfeiern, ich denke an, Parkhaus vielleicht, auch Parkplatz.
Ja.
Oder ganz andere Dinge.
Da bist du im Grunde auf dieser beobachtbaren Ebene. Mhm. Und wir sprechen da von Artefakten, von Symbolen, also von Aspekten, die ich beobachten kann, die im Grunde diese Grundannahmen, also diese unbewussten Selbstverständlichkeiten greifbar machen, bewusst machen. Und ja, eine Parkplatzordnung oder eine Büroanordnung oder wie wir eine Kantine gestalten, also Räume beispielsweise sind natürlich ein Ausdruck von Kultur. Die Frage, die sich immer stellt bei diesen Beobachtungen, ist es bewusst so gestaltet? Also passt es zu den Grundannahmen, die diese Organisation ausgebildet hat? Oder gibt es da vielleicht auch eine Differenz zwischen dem, wie es gelebt wird und wie es gesagt wird? Ja, das ist häufig ein großes Problem, dass das auseinanderklafft, und das erleben Menschen dann eben häufig als Dissonanz, also da passt etwas nicht zusammen. Ich mache mal ein ganz simples Beispiel, ne? Parkplatzordnung. Die Führungsetage bekommt Parkplätze, die sehr, sehr speziell sind, vielleicht auch sehr, sehr nah im Büro, und alle anderen parken woanders. Und auf der anderen Seite wird propagiert, wir haben eine unglaublich hierarchiefreie Kultur, wir leben das Miteinander, und da könnte man vielleicht sagen, okay, da passt was nicht zusammen. Also da ist eine Symbolik, ein Artefakt, der zu dem, was ausgesprochen, also kommuniziert wird, nicht passt. Und das erleben wir häufig als Dissonanz.
Du hast erzählt, dass deine Mama gesagt hat, du warst eigentlich immer schon Organisationsentwicklerin, weil du immer schon, wir hören hier die Frauenkirche, weil du immer schon rumgegangen bist von Tisch zu Tisch und geschaut hast, wie die Leute da miteinander umgehen. Mhm. Ich habe so einen Satz im Kopf von Ed Shane, ich weiß gar nicht, wie ihn die Amis aussprechen, Schienen, wie auch immer, der ja mal gesagt hat, ich zitiere jetzt sehr flapsig, vergesst eure ganzen Fragebögen. Wenn ihr Organisationskultur wirklich verstehen wollt, müsst ihr qualitativ arbeiten, mit den Leuten irgendwie rumlaufen. Mhm. Wie siehst du das? Und ist dieses von Tisch zu Tisch gehen, wird das heute überhaupt noch gemacht? Oder sind wir da nicht sehr stark sozusagen auf, füll mal aus hier, Fragebogen, Happiness Score und sowas? Und schon haben wir eine Organisationskulturanalyse.
Ja. Also wenn es darum geht, Kultur zu diagnostizieren, ist es erstmal unglaublich wichtig aus meiner Sicht, das multiperspektivisch aufzuziehen. Das heißt, wer Kulturdiagnostik betreibt und sich nur mit Geschäftsführern oder Entscheidern oder ein, zwei Führungskräften unterhält oder sie einbezieht, wird diese Kultur nicht erfassen können, weil Kultur ist ein Produkt des Verhaltens der einzelnen Menschen in dieser Organisation. Das heißt, ich brauche viele verschiedene Perspektiven, möglichst da auch eine Perspektivenvielfalt. Ich brauche nicht unbedingt alle, aber ich brauche eine große Vielfalt, und ich brauche das auch methodisch. Als ich von Tisch zu Tisch ging, als Kind, da war mir natürlich wichtig zu beobachten, wie sich Menschen verhalten. Und gleichzeitig genügt das nicht. Das heißt, die reine Beobachtung, wie sich Menschen verhalten, und wir sind im Zeitalter von Digitalisierung, da haben wir das natürlich auch nochmal auf ganz anderen Wegen, E-Mail, Messenger, ich habe verschiedene Wege, wie sich Menschen austauschen, wie sie kommunizieren. Das heißt, ich muss das multimethodisch angehen, also viele verschiedene Methoden, und die Menschen auch, und das ist meine große Erfahrung, in einen Modus bekommen, indem sie in der Lage sind, das überhaupt reflektieren zu können. Kultur selbst hat eine unglaubliche Kraft, denn diese Menschen in einer Organisation formen Routinen und Gewohnheiten, die sehr, sehr wichtig sind und wertvoll, um diesen Anforderungen und den Herausforderungen von außen, um denen zu begegnen und Lösungen zu entwickeln. Und gleichzeitig macht das auch ein Stück träge, weil ich natürlich Routinen und Gewohnheiten ausbilde, die, wenn sich das Außen verändert, vielleicht nicht mehr stimmig sind. Und Kultur tendiert dazu, sich zu festigen, weil wir natürlich beispielsweise kognitive Energie sparen wollen. Und gleichzeitig brauchen wir aber natürlich diese Dynamik. Also Kultur kann sich entwickeln und das hängt natürlich sehr, sehr stark an den Individuen, die das erkennen, die also, wenn man es so will, um den Eisberg wieder zu ziehen, die im Grunde in der Lage sind, diese unbewussten Selbstverständlichkeiten, die Werte, die wirken und die vielleicht dysfunktional wirken nach oben, die zu erkennen und zu reflektieren.
Apropos Veränderung und apropos Digitalisierung. Mhm. Wir leben ja in den Zeiten von KI und wir können ja im Jahr 2026 keine zwei Worte sagen, ohne zwei Sätze ohne das Wort KI zu benutzen. Ich habe mal natürlich die KI gefragt, sie soll mir mal ein paar Zitate geben über Führung und Organisationskultur im KI-Zeitalter. Und ich schmeiß dir mal ein paar Zitate hin. Ja. Und erhoffe auf Resonanz, ja. Widerspruch, wie auch immer. Satya Nadella, der Chef von Microsoft, sagt in Davos im Januar, Davos ist ja auch ein guter Ort, um sowas zu benennen, it flattens the entire information flow. So once you start having that, you have to redesign structurally. Also KI macht alles flacher in der Organisation und vor allem den Informationsflow. Mhm. Als Kulturveränderung.
Also eine Sache ganz zuvorderst. KI ist ein Kulturverstärker. Das heißt also, wir sprechen ja viel über Tools und Prozesse. Worüber wir ganz selten sprechen, ist, dass KI als Technologie auf eine Kultur trifft, die ja schon bereits ausgeprägt ist. Das heißt, die Organisation hat in den letzten Jahren gelernt, wie können wir uns anpassen, wie können wir im Wettbewerb bestehen. Jetzt verändert KI den Wellengang, das heißt den Wellengang der Transformation und Organisationskultur kannst du dir vorstellen, wie den Strand, auf den diese Wellen treffen. Und da gibt es betonierte Strände. Das heißt, die sind so fest, dass sich trotz dieser Wellen kaum etwas bewegt. Wenn dieser Strand feinkörnig ist, das heißt also, diese Individuen innerhalb dieser Organisationskultur in der Lage sind, sich neu auszurichten, mit den Wellen zu gehen und damit eine neue Kultur herauszubilden, dann könnte man sagen, ist diese Kultur ready? Mhm. Also wir sprechen ja oft von AI Readiness und AI Readiness ist aus meiner Sicht Cultural Readiness. Mhm. Ich brauche eine Kultur, die bereit ist, diese Wellen der Transformation aufzufangen und sich anzupassen. Und was wichtig ist in der Kulturdiagnostik und das, was ich auch als Organisationsentwicklerin bei den Menschen innerhalb dieser Organisationskultur herauskitzeln möchte, ist zu erkennen, wo gibt es Dysfunktionalitäten. Und das ist ein spannender Punkt, nämlich diese Kulturmuster. Also KI trifft auf Organisationskulturen, die schon da sind, verstärkt die. Mhm. Man könnte sagen, das, was vorher schon mies war, wird durch KI meistens noch schlimmer. Das, was vorher schon sehr, sehr gut war, wird natürlich auch verstärkt.
Ja, das finde ich ja eh eine super spannende und relevante Frage. Ist KI eine Veränderung wie alle anderen auch, mit der umzugehen ist, wie mit allen anderen Veränderungen auch? Also so eine Mischung aus technischen und sozialen, kulturellen Fragen. Ist KI was völlig qualitativ anderes, weil es so viel Vereinfachung bringt, weil es so viel Erleichterung bringt und weil agentische AI so große Autonomie natürlich auch entwickelt? Oder ist KI vielleicht eine Mischung aus beiden? Tja, und das, was Stefanie beschreibt, sehe ich sehr ähnlich, wo ich schon sehr kontrolliert und kontrollierend, wo sehr reglementierend und reglementiert gearbeitet wird, Banken, Pharma, und wo das auch so sein muss zum Beispiel, da hat KI-Adoption natürlich sehr viel auch mit Regeln zu tun, mit Vorschriften. Meine Mädels und Jungs würden am liebsten allen die Maus wegnehmen, die Tastatur, den Rechner und das Smartphone, hat mir neulich eine IT-Chefin in der Firma erzählt, weil nur dann wäre die IT wirklich sicher. Ja, und Woche für Woche werden auf der anderen Seite neue Studien veröffentlicht, die aussagen, dass mehr als die Hälfte der Beschäftigten, habe ich gerade gelesen, schon mal KI oder KI-Tools für die Arbeit genutzt hat, ohne das mitzuteilen und so weiter. Also sogenanntes Skill-Hiding, Knowledge-Hiding, das Entstehen, das Nutzen von sogenannter Schatten-KI aller Orten. Ja, vor allem da, wo es eben so ein sehr starkes reglementiertes Umfeld gibt und da, wo auf der anderen Seite viel Raum ist für Freiheit und Autonomie, wo sich die Führungskräfte selbst auch als Lernende und als Dazulernende sehen und sehen können, da experimentieren die Leute aus meiner Sicht auch viel transparenter. In beiden Fällen KI, wie gesagt, ein Musterverstärker und gleichzeitig frage ich mich, ob wir, wenn wir das Heil oder das Unheil in der KI suchen, nicht letztlich beides auf das Gleiche hinausläuft, nämlich eine Überbetonung der Technik und eine Unterschätzung von Kultur und Mensch. Ja, ich habe eine größere Ausbildung in Sachen KI gemacht, um auch ein bisschen an meinem kleinen Business beurteilen zu können, welche brachialen Veränderungen KI so mit sich bringt, ohne dass ich in irgendeiner Form jetzt zum KI-Guru avancieren würde oder könnte oder wollte. Aber wie siehst du das? Ist KI Verstärker bestehender Muster oder eher nochmal was ganz anderes? Schreib mir dazu gern. In den Shownotes findest du natürlich meine Erreichbarkeiten, aber auch Stefanies Koordinaten, ihr LinkedIn-Profil, ihre Website. Und wir sind gespannt, wenn du dich meldest. Ich habe noch ein zweites Zitat, was glaube ich auch super gut zu einem der anderen Kulturmuster passt, nämlich Dan Shapiro, COO von LinkedIn, auch in Davos letztes Jahr. We are entering one of the largest change management exercises in history. Also da jetzt gleich die ganze Geschichte irgendwie riesige Veränderung im Change Management. Da geht es ja letzten Endes auch um Umgang mit Lernen, oder?
Ja. Ja.
Was ja auch eines der Kulturmuster ist, die du beschreibst.
Ja, ja. Also diese eine Ausprägung, die es in einer Organisationskultur braucht, in Transformationen, im Wandel, ist ganz sicher die Lernkultur. Mhm. Das heißt, lernende Organisationen, Menschen, die lernen und Strukturen, Prozesse, Formate, die das Lernen leichter machen als das Nicht-Lernen. Mhm. Was wir mit KI natürlich sehen, dass eine bestimmte Autoritätsgläubigkeit im Sinne von, ja, das hat die KI gesagt, dazu führt, dass wir im Grunde auch so ein Stück weit einen Lernverlust haben, wenn wir nicht unsere menschliche Urteilskraft schärfen. Mhm. Also dieser Voice-Verlust durch die KI, also die geschwächte Hinterfragung vielleicht auch von Ergebnissen, das ist etwas, was auch ein kulturelles Muster ist und was auch eher dysfunktional in Organisationen wirkt, weil wir ja diese Lernkultur brauchen, die genau das erfordert.
Ein drittes Zitat passt vielleicht zu der dritten Kulturausprägung typischerweise. Im Stanford Digital Economy Lab heißt es Technical Skills Half-Life 18 months in AI-intensive fields. Also die Halbwertszeit von technischen Skills, da wo KI intensiv ist, 18 Monate und du kannst es vergessen, was du vor 18 Monaten. Hat wahrscheinlich viel so mit Effizienz und Tool-Manie zu tun, oder? Oder Tooliganismus, oder ich weiß gar nicht, was
der Begriff ist. Vielleicht noch ein Kulturmuster, was ich sehr häufig beobachte, tatsächlich sind die Schattenprozesse. Mhm. Das heißt, offiziell gibt es eine KI des Unternehmens, es gibt ein bestimmtes Tool, was das Unternehmen bereitstellt und inoffiziell wandert diese KI-Nutzung.
Großartig. Gestern in der Zeitung gelesen, Microsoft hat jetzt beschlossen, dass Claude nicht mehr genutzt wird in der ganzen Organisation.
Ja, Ja.
Möchte ich mal sehen.
Mhm. Ja, ja. Ja. Das,
und damit genau. meine ich nicht das die Mail, in der das ja, beschlossen ja, wurde, ja. sondern
also ja. im ja. Grunde sind die Regeln so streng, ja. so formalisiert, dass das Lernen mit der KI rutscht ins Private. Es gibt Schattenprozesse und das ist natürlich genau das, was eigentlich eine Organisation nicht will. Weil ich will ja, dass die Menschen sich damit auseinandersetzen und diese Schattenprozesse. Im Grunde, offiziell ist es sehr restriktiv und dass die Nutzung wandert ins Private. Worauf du zu sprechen kommst, ist sicherlich auch das Thema der, ich nenne es immer Toolmania. Also es gibt ja, ich glaube, es gibt 1, Millionen KI-Tools und es wird jeden Tag mehr. Die Technologie verändert sich rasend schnell. Und dann passiert's natürlich in Organisationen, wo das sowieso schon ein Muster ist, dass im Grunde jedes neue Tool ausprobiert wird, dass der Output unglaublich steigt, also die Menge an Slides, die Menge an Konzepten, die Menge an Präsentationen, die Mails, alles wird so, also wird im Grunde ja verstärkt, verdoppelt und es nützt aber nicht wirklich viel, weil nicht geprüft wird. Ja, es ist eine Form von Überhitzung. Genau.
Slop.
Ja, ja, exakt. Und da passiert es natürlich dann auch, dass durch diese Menge an, durch diese Fülle an Produkten und Ergebnissen wir genau wieder eine Art Scheingenauigkeit produzieren. Das heißt, wir verlieren wieder die Urteilskraft und stützen uns dann vielleicht auch auf Ergebnisse, wo wir vielleicht eher überlegen hätten müssen, wie können wir denn den Human in the Loop, also wie können wir den Menschen in diesen Schleifen stärker einbeziehen und auch hier Widerspruch, kritische Hinterfragung fördern. Diese kulturellen Muster, die kann ich beobachten. Dafür braucht es aber in vielen Fällen eben auch wirklich mal einen Tauchgang. Also ich muss sehr tief tauchen, um das zu sehen. Ich muss mich üben in der Musterbeobachtung. Und aus meiner Sicht sind Führungskräfte gerade jetzt in dieser KI-Transformation tun gut darin, sich zu üben, Muster besser zu beobachten und dann tief zu tauchen und zu schauen, wo wollen wir denn eigentlich natürlich erstmal hin? Also was ist unser Zielbild? Was ist unsere Ambition? Und was sind die Dysfunktionalitäten und die Funktionalitäten, die wir ausgeprägt haben?
Ja, und für diese Schwämme an Slides, an Reports, vielleicht auch an Postings gibt es inzwischen ein eigenes Wort, Work Slop oder AI Slop. Geprägt haben das Forschende von Better Up, von den Better Up Labs und vom Stanford Social Media Lab. Und die haben im Herbst 25 drüber geschrieben, wie KI-generierte Artefakte, die ausschauen wie gute Arbeit, aber die eigentlich die Aufgabe keinen Millimeter voranbringen. Ja, und Fake Work, Scheinproduktivität, dazu gibt es auch eine Befragung von TechCrunch. Da haben über 1000 US-Schreibtischarbeitende, also Wissensarbeitende, angegeben, dass sie zu 40% im letzten Monat schon mal solches Zeug auf den Tisch oder in die Mailbox bekommen haben. Und das verursacht demnach im Schnitt knapp 2 Stunden Nacharbeit pro Fall. Allerdings muss man natürlich auch immer sagen, das gilt für den aktuellen, den untersuchten Stand der Modelle und Tools und die werden ja immer besser. Aber jetzt kommt halt der Punkt, der mich als Positive Leadership Mensch elektrisiert. Wer AI-Slop bekommt, der hält die Absenderin, den Absender dieses Posts, dieser Review, dieses Slide-Decks danach für weniger vertrauenswürdig, für weniger kreativ, für weniger kompetent. Also AI-Adoption, KI-Umgang ist eben nicht bloß eine Frage von Effizienz, sondern sie ist eine Beziehungsfrage. Das R in Perma, in Permalit, darum ging es ja hier auch häufiger, lässt grüßen. Relationships. Ich schreibe aktuell ein Buch über Positive Leadership in KI-Zeiten. Das müsste im Herbst rauskommen. Infos dazu dann auf meinen LinkedIn-Kanälen und so weiter. Ja, aber zurück zu Stefanie. Als nächstes wollte ich von ihr wissen, was sind denn so die typischen Pain Points, die typischen Weg von oder weniger von Ziele, mit denen man bei ihr anklopft und sie anfragt.
Ja, ein typisches Vermeidungsziel jetzt in diesem KI-Tool ist natürlich, jeder will vermeiden, dass die Tools nicht genutzt werden, wenn sie schon bezahlt sind. Das ist ganz, ganz praktisch. Ich will natürlich auch häufig vermeiden, dass Menschen so stark loslassen, dass sie keine Bindung mehr zur Organisation haben. Das will ich auch vermeiden. Aber du merkst schon, ich bin bei diesen Vermeidungszielen, bin ich immer recht zurückhaltend, weil es häufig natürlich darum gehen soll, wo wollen wir denn eigentlich hin? Das bedarf natürlich eines Weg von. Aber vielleicht hier der Gedanke, was mir sehr, sehr wichtig ist in der Organisationsentwicklung, und das ist ein Prinzip, das in der Transformation häufig übersehen wird, nämlich wir schalten Transformation häufig gleich mit Complete Change, also komplette Veränderung. Wir müssen alles auf den Prüfstand bringen. Wir vergessen dabei, dass Transformation Entwicklung ist, die eines Dreiklangs bedarf. Und der beginnt mit Bestärken.
Würdigen dessen, was da ist.
Würdigen dessen, was da ist. Muster nicht abwerten, weil sie natürlich auch eine Form der Anpassungsfähigkeit waren in der Vergangenheit. Würdigen das, was entwickelt wurde und was gestern vielleicht wirklich wertvoll war. Und auch bestärken, was im Morgen funktional ist. Also es ist genau wieder dieses Thema, diese Defizitorientierung. Wir schauen dann ganz oft, was funktioniert nicht, was müssen wir ändern. Ne? Also diesen Bestärkungsmodus. Und Führungskräfte überhaupt dahin zu bringen oder auch Menschen dahin zu bringen, zu sehen, was ist denn stark, was haben wir für Stärken ausgebildet. Das ist ja auch in der positiven Psychologie sehr, sehr gut verankert, dieses Thema bestärken, wahrnehmen, was gut ist. Das zweite nenne ich in diesem Dreiklang das Hinzugewinnen. Und zwar nicht aus einem Muss heraus, sondern aus einer Lust heraus. Was wollen wir denn hinzugewinnen an Kompetenzen? Was wollen wir vielleicht auch hinzugewinnen an Haltung, an Verhalten? Was ist etwas, was uns noch mehr stärkt? Wir sehen natürlich jetzt in der KI-Transformation braucht es natürlich AI-Literacy. Also ich brauche Kompetenzen in AI, technologische Kompetenzen, aber eben auch diese Change-Kompetenzen. Die können wir vielleicht hinzugewinnen. Und es ist ein Gewinn. Also dieses Wort impliziert ja den Gewinn, dass sich etwas positiv auswirken wird. Und der dritte Punkt in diesem Dreiklang und aus meiner Erfahrung einer der schwersten ist das Loslassen. Wir wissen, dass Menschen natürlich liebgewonnene Routinen und Gewohnheiten am liebsten genau so weiterführen würden, gern. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass das Loslassen unglaublich notwendig ist. Wer loslässt, hat die Hände frei. Das heißt also, wenn ich etwas ziehen lasse, dann habe ich Möglichkeiten, dann habe ich Räume, dann habe ich Alternativen, mich nach vorn zu entwickeln. Und dieses Loslassen ist aber kulturbezogen häufig sehr, sehr schwer, weil wir natürlich gemeinsam mit uns etwas ausgebildet haben, was uns bisher sehr weit gebracht hat.
Das bestehende Würdigen, das neue auch irgendwie mit Lust hinzugewinnen und drittens subtrahieren und weglassen.
Das ist eine Form von Subtraktion.
Womit wir uns ja geistig immer viel schwerer tun, als noch was dazu zu raffen.
Absolut. Und das ist das Verlernen. Verlernen. Also das ist häufig auch ein Thema in Organisationen. Es geht beim Lernen ganz häufig darum, was sollen wir noch hinzulernen? Was müssen wir noch hinzulernen? Wo brauchst du noch Kompetenz? Und wir beschäftigen uns sehr, sehr wenig mit dem Verlernen. Dabei ist das eines der schwierigsten Faktoren, weil wir natürlich genau, wenn wir etwas richtig gut gelernt haben, dann haben wir das internalisiert, wir haben es kultiviert und es ist unglaublich schwer, es loszulassen. Und da spreche ich auch wirklich gerne immer von Abschiedsschmerz. Also da braucht es auch Rituale und Routinen, die das würdigend verabschieden, ziehen lassen, loslassen.
Positives Bye-bye.
Sozusagen. Positives Bye-bye, ja.
Thank you. Ja, ein vorläufiges Bye-bye schon mal an dieser Stelle. Aber ihr wisst ja, das Interview mit Stefanie ist noch nicht zu Ende. In 2 Wochen erscheint hier, kennt ihr inzwischen, die nächste Folge, in der wir das Thema noch stärker in die Praxis holen und das How besprechen. Also konkret mal ja versuchen, so Best Cases und Steps festzumachen, anhand derer man Organisationskultur auch zum Positiven verändern und gestalten kann. Wo spürst denn du Organisationskultur am deutlichsten? Welche Erfahrungen hast du gemacht mit KI als Kulturverstärker? Schreib's in die Kommentare auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf LinkedIn. Danke schon dafür. Ja, und danke an dich. Vielen Dank, liebe Dr. Stefanie Rohack, für deine Zeit, für deine Einblicke. Vielen Dank auch dir, liebe Marion, lieber Christoph, großartiges Team, für eure Redaktion, Produktion, Perfektion. Und danke auch dir, beziehungsweise euch da draußen an den Kopfhörern oder wo auch immer und wie auch immer das zu euch kommt, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Positiv führen. Ciao, Servus und Bye-bye.